17. Kapitel. Der Krieg ist ausgebrochen. Manche Mutter hat gehofft, er wäre zu vermeiden. Manche Frau hat still geweint, als ihr Mann die Waffen nahm. Keineswegs allein in Israel. Nur steht bei ihm, trotz Not und Leid, das große Licht. Gott hat uns eine Helferin geschickt, wie die Geschichte sie nicht aufzuweisen hat. Solch ein Wissen trocknet manche Tränen. Diesmal gibt es nicht wie sonst Getümmel, kein Gerede. Werden wir gewinnen, wie auch kein Getuschel, das Rache oder Unbarmherzigkeit verrät. Wenn nicht der Feinde Johlen und Getreue hörbar wäre, man könnte fragen, was der große Friedenshaufe mit viel Kriegsgerät gut ausgerüstet will. Nun erst hören Jabin und Sisera, wer ihnen gegenübersteht. Heute an erkennt Sisera jenen klugen Rat des Akratano und gibt Befehl, er möge seine Stellung schnell beziehen. Jabin täuscht sich über die Gefahr hinweg, zumal Siseras Untergang für ihn an erster Stelle steht. Nahe bei Bet-Sean, abseits allgemeiner Reiselinien, wohnt die Richterin. Geheime Wege führen hin. Der linke Heeresflügel unter Dalphon, der rechte unter Suel Cambinus, der Mittelblock, geführt von Yitzri, sind bereit. Die Herzöge waren am verwichenen Abend bei Deborah voll versammelt. Die letzte eingehende Beratung. Nichts war übersehen worden. Barak bleibt bei Yitzri. Seine Unterhelfer waren instruiert, wohin Gefangene und Verwundete zu bringen seien. Für beide Teile wurde bestens vorgesorgt. Daran hatte man in keinem Krieg gedacht, wie Abraham, Mose, Josua und andere taten, weiß man wohl. Auch Noah soll sich keiner Last entledigt haben, wie das wasserschwere Land, arme, angstgepeitschte Menschen, die sich aus der ungeheuren Katastrophe retteten, es mit sich brachten. Sicher hat Deborah das gewusst und nach Gottes Willen nachgetan. Manche, denen Kriege, Mord und Raub gewähren sollen, halten es für überflüssig. Doch die Überzahl, die Deborah huldigt, achtet darauf sehr, dass möglichst keiner die Befehle übertritt. So ist wie unter Abraham Israel und seine Helfer äußerlich und innerlich geeint. Das Gesetz des Herrn im Herzen, des Sieges frohe Zuversicht vor Augen habend. Es ist früher Vormittag, das Wetter günstig, der Feind noch nicht gesammelt. Das sagen viele zu den Kommandierenden. Die Palme, die mit Gott verbunden ist, ziehe vor uns her als Zeichen, wie unseren Vätern in der Wüste Gottes Wolke und sein Feuer auch vorausgezogen sind. Wir glauben an den Sieg, wenn die Richterin Deborah in unseren Reihen stehend unser Herzog ist. Vergeblich, sie sei der Kampfgefahr nicht auszusetzen. Sie würde durch die Läufer schnellstens informiert, wird mit Zwischenrufen weggewischt. Sie hätte alle Pläne festgelegt und man wisse es, wie klug sie sei. Wir wollen unsere Palme haben. Man muss sehen, dass sie unser Herzog ist. Sogar Suel Cambinus lässt Yitzri sagen, er bewahre ihm die beste Freundschaft. Allein der Richterin hätte er geschworen. Sie solle keineswegs bei ihm, nein, inmitten soll sie leuchten. Barak, zwei Oberste und jeder tun rasenlos, um ihr des ganzen Heeres Wunsch zu überbringen. Den Hügel stürmen sie zu Fuß hin an, ihre Rosse haben keinen Atem mehr. Droben halten sie verwundert an, vor dem Hause steht Deborah in der Rüstung. Der Midianiter hatte recht, sie leuchtet. Langsam gehen die Männer näher, beugen sich und bedarf es nicht, die Bitte auszusprechen. Chagros ist in ihren Anblick voll versunken. Wer kleidete sie ein? Sie sehen es ihr an, dass die Ritter Gottes bei ihr waren. Barak führt ihr Pferd den Pfad hinab. Die Obersten als staunendes Gefolge. Mit ausgeruhten Rossen geht's zurück in Windeseile in das Treffen. Wo die Richterin erscheint, verstummen die Gespräche. Erst recht ein Streit, wie es oft vor Schlachten üblich ist. Jeder fühlt sich hochgehoben, alle jauchzen hinterdrein. Und müsste nicht die Ordnung eingehalten werden. Israel samt allen fremden Freunden liefen brüderlich vereint ihr nach. Ein Überläufer meldet Jabin, drüben sei ein Fremder angekommen, keine Ahnung, wer er sei. Nie wäre solch ein Rüstzeug wie derselbe Trüge kund geworden. Einer? Jabin lacht. Irrer, ich bin nicht mit einem Manne einzuschüchtern. Sisera, der in der Unterredung ihre Lage nicht für gut bezeichnete, lässt sich Näheres berichten. Ein Marschall, der sich fürchtet, tobt Jabin unbedacht, braucht auf meiner Seite nicht zu kämpfen. Das spürt die Truppe und verliert den Mut. Der Gescholtene erwidert: Du führst zwei Kriege, gegen Israel und gegen mich. Zalman hat es mir verraten. Du hast nicht einen meiner Pläne anerkannt. Das war mir Bestätigung genug. Gut. Also kämpfe ich für Kanaan, nicht für dich. Komme ich mit heiler Haut davon, rechnen wir zusammen ab, nicht wahr? Spricht's und verlässt den Raum. Auch der Melder stiehlt sich fort. Jabin wischt mit einer Handbewegung beides weg. Siseras Wissen und die Kunde. Israel sei stark gerüstet und hätte viele Unterjochte hinter sich. Vor einem Krieg ist jeder aufgeregt, denkt er. Man prasselt aufeinander, schon ist es spät, die Sonne grüßt den Horizont. Jabin, einmal vorn gewesen, verhehlt sich nicht, er habe seine Feinde völlig unterschätzt. Absichtlich langsam dringt der Mittelblock der Israelen vor. Darauf konzentriert sich Jabin und verbietet seinem Feldmarschall, die Flanken stark zu stützen. Noch redet er sich ein, die Israelen kämpften wie seit eh und je, auf einem Haufen. In der letzten Pause, die der Tag noch gibt, lässt Sisera Jabin melden. Wir verlieren. Wir können nur noch schädigen, nicht mehr siegen. Sie treiben beide Flanken vor, deren Spitzen uns umgarnen wollen. Jabin lacht dazu, lacht seine eigene Sorge weg. Was sagt mein kluger Feldherr noch? Er ratet, sagt der Bote, sich nachts zurückzuziehen, legten wir die Endorhöhe zwischen uns und unseren Feind, so könnten wir uns besser stellen, vielleicht den Mittelblock zerteilen und die Flanken schwächen. Des Königs Erster anerkennt den Plan. Nein, wird Jabin wild, da würfen wir den Sieg dem Feinde vor die Füße. Geplänkel, es wird kaum zu Toten kommen. Einer, der das Schlachtfeld überwacht, um dort, wo etwa viele fallen, neue Truppen hinzuführen, sagt unruhig: Mich macht stutzig. Man schlägt nicht einfach tot. Man macht nur Verletzte, und die werden schleunigst weggeschafft. Von den Kriegern? Nein, von älteren Männern, die nicht recht kämpfen können, sogar Weiber helfen mit. Ich sah, dass diese nur die eigenen, die Männer, die verletzten Gefangenen trugen. Ist sowas jemals vorgekommen? Das sieht gefährlich aus, und dann? Was noch? Jabin zieht die Augenbrauen hoch. Sein schlecht verhehlter Zorn bricht durch. Sie sind drauf aus, Gefangene zu machen. Oh, diese Dummen, diese Dummen! Jabin meckert widerlich. Sie schonen uns? Passt auf! Wer halbwegs laufen kann, reist aus, stärkt uns wieder und bringt gute Kunde, was bei denen vor sich geht. Also bleiben wir, um ihre Wege kurz zu machen. König, sagt der Oberste, gib dich keiner Täuschung hin. Ich hatte einen nachgeschickt und der sah. Nur raus damit, brüllt Jabin. Die Unseren werden gut betreut. Auf diese Weise lotst man sie vom Feldzug fort. Denen ist es recht, so billig aus dem Krieg davon zu kommen. Wohl wenige werden lieber kämpfen, lieber sterben wollen. Jabin erblasst. Verräter! Die werden nach dem Siege allesamt dem Nisroch vorgeworfen. Ich befürchte, lacht jener heiser, dass du dann zu wenig Schergen hast. Das werden wir noch sehen, trumpft der König auf. Ich habe jedem kleinsten Mann versprochen, viel vom Raube zu bekommen. Nun gehen sie zum Feinde über, und du, hält er plötzlich inne und krallt sich in den Rock des Obersten, willst kneifen, was? Der Krieger löst des Königs Finger vom Gewand. Niemand ging zum Feinde über. Es ist wie verhext, ergrimmt er sich. Die Taktik ist so neu, dass wir sie erst kennenlernen müssen. Darum ist Siseras Plan sehr gut, das Groß des Heeres nachts zurückzunehmen. Jabins Adern treten prall hervor. Wer sich mir heute widersetzt, der hat morgen keinen Atem mehr. Am Mittelblock hat sich der Kriegsschauplatz beruhigt. Die Nacht bricht für die Müden an. Die Mär vom fremden Ritter geht von Mund zu Mund. Wer ihn sah, ist bang geworden. Man würde lieber rückwärts rennen als vorwärts fechten. Allein der Hass ist gegen Israel tief eingewurzelt. Kein Kanaaniter denkt daran, sich zu ergeben, noch lange nicht. Entgegen guter Ruhe in der Mitte herrscht bei beiden Flügeln ein geheimes Treiben. Dalfons Spitze strebt westlich von Bethlehem, Sebulon, Kabul und östlich von Abdon auf Kedes zu. Die Spitze unter Suel Cambinus am Jordan und am Kinneret, entlang bis Hazor, wo sie mit den dort unter Bichras harrenden Jebusitern Kanaan umzingeln sollen. Das wird im Zusammenspiel mit der Mittelfront vollzogen. Zudem haben weder Jabin noch Sisera hoch im Norden eine reguläre Truppe stehen. Am dritten Tag der Fehde gibt es eine Ruhepause. Mancher fremde Freund, manch ein Israele versteht das nicht. Warum zerschlägt man nicht den Feind, um den Krieg in Kürze zu beenden? Trotz genauer Anweisung fragt an diesem Abend Suel Campinus auch andere, ob das nicht geraten sei. Weshalb 3 Wochen warten, wie die Richterin für gut befand. Die Obersten sind in ihrem Zelt versammelt, mitten in den ersten Reihen. Eine reine Wallfahrt geht ums Zelt herum, jeder will die Richterin bewachen. Man sitzt auf kleinen Stühlen. Deborah lässt die Männer ihre Meinung äußern und mancher Hinweis wird bedacht. Das letzte Wort wird ihr belassen. Herzlich sieht sie die Getreuen an. Ich versteh euch gut. Doch das männliche Prinzip ist drängender. Das weibliche ist wartender Natur. Allgemein. Bloß ist zu beachten, dass ein Streich das Ende bringen kann. Man bezwingt den Feind, diktiert ihm eine Strafe und zieht jubelnd heim. Man hat den Krieg gewonnen. So ist es bisher stets gewesen, ja? Stimmt. Und was war das Resultat? Ich ahne, was du meinst, erwidert Jizri. Diese Weise hat noch keinen Krieg für alle Zeit beendet. Es klingt leise, traurig. Dann, vielleicht, gibt es einmal keine Kettenkriege mehr, wenn der Herr die Finsternis besiegt oder alle Menschen ausgestorben sind. Ob es dann noch eine Erde gibt, ich weiß es nicht. Das weiß keiner, sagt Deborah. Das Resultat war folgendes. Die Besiegten sannen auf die Rache, der Sieger auf die Festigung der Position. Sieg und Niederlage sind die argen Krankheitsherde neuer Kriege. Wann immer er entbrennt, von dem und jenem angezettelt, die Ursache liegt in der vergangenen Fehde. Daraus sollten wir nun endlich lernen. Wir, zeigt sie herum, sind diesem Übel auf die Spur gekommen und versuchen jetzt einmal, das Bessere zu tun. Wenn wir mit Gewalt den Sieg kassieren, verfehlen wir 3 Dinge. Wir üben an den Feinden nicht das Gottgebot. Wir beenden zwar die Fehde, rotten aber nicht die Kriegswut aus. Unser Sieg verfliegt so rasch, wie rasch wir ihn gewonnen haben. Gehen wir gemächlich vor, so geben wir dem Feinde zwar Gelegenheit, sich auszuruhen, uns aber ebenso. Hingegen machen wir auf unsere Weise viel Gefangene, und wenn es täglich auch nur 100 sind. Heute sahen wir, wie sich die meisten freuten, dass wir sie wie unsere Freunde pflegen. Statt Hass wird Liebe ausgesät. Da wir mit ihnen so verfahren, als wären Kanaan und Israel seit eh und je ein Brudervolk gewesen, stets darauf bedacht, dem anderen zu helfen, so verlieren sie bei uns die Depression, als die Besiegten und Gefangenen zu gelten. Dass sie bleiben müssen, bis es ausgefädet hat, sieht fast jeder ein. Die Gewissheit aber, dass wir weder jetzt noch später Kanaan bedrücken, keine Männer morden, hingegen ihre Frauen und die Kinder unterstützen, wo Hilfe nötig ist, befriedigt sie. Je länger dieser Zustand dauert, umso besser. Dann versinken allgemach die Triebe zur Empörung, zur Vergeltung. Das ist unser Wichtigstes, was wir zu erreichen haben. Daran schließt sich automatisch Waren, Frieden, Ruhe, Ordnung und Gedeihen allen zu verschaffen. Alsdann wacht auch das Vertrauen wieder auf, das durch unser eigenes Verhalten nach dem Tode Josuas gestorben war. Seine Freundschaftsliebe wieder zu erwecken. Ein Schatten gleitet über das Gesicht Deborahs. Kostet Mühe, Überwindung und Geduld. Sollte unser Werk verwehen, als sei es nie gewesen, o merkt es euch, der Same, den wir heute streuen dürfen, der wird vom Licht geheiligt, von Gott bewahrt, wird einmal auferstehen, wenn die ganze Menschheit über ihres Lebens Trümmern weint. Dann wird das, was wir erkennen dürfen, neu erwachen. Dann werden jene einstigen, wie wir zu ringen und zu kämpfen haben, um aus dem Sumpf der Welt sich und allen Menschen eine Gottes Erde zu gestalten. Was wir tun, das tun wir nicht vergeblich, nicht umsonst. Die Prophezeiung macht die Männer stumm und manche reibt sich ganz verstohlen seine Augen aus, die meisten wortlos, umso inniger zum Ziele stehend, geben ihrer Richterin die Hand. Schon wird das Sternenheer vom Morgenrot gebleicht, als die Führenden zu ihren Truppen reiten. Tag reiht sich an Tag mit schweren Schlachten. Die Feinde wehren sich erbittert, aber unaufhaltsam müssen Jabin und Sisera weichen, nordwärts, immer weiter. Man gönnte ihnen manche Ruhepause, dass sie dachten, der Gegner zöge sich zurück. Wagten sie sich aber wieder vor, dann griffen die Verbündeten auf breiter Basis an, die nachts gebildet worden war. Doch nichts wird eingeäschert, nichts geraubt. Im Gegenteil wird aufgebaut. Nach Jabins armem Frieden folgt ein reicher Krieg, wie jener, nach welchem Abraham vom König Melchisedek, Hochpriester aus dem Reich, gesegnet worden war. Von einem solchen weiß ein Jabin freilich nichts. In Klammer 1. Mose 14, 18 bis 20. Noch 4 Tage. Und die 3 vorausgesagten Wochen runden sich. Hauptmann Agratano steht abgedrängt im Norden, nahe Kabul. Sisera strebt auf Hazor zu, während Jabin ängstlich und verwirrt abseits jeder Stätte sich verborgen hält, aber unverborgen ihm. Alles ist verloren. Ihn wird man töten, niemals schonen, wie man es mit seinen Untertanen tut. Ganz Kanaan ist eingekesselt. Man trug es Jabin und Sisera zu. An diesem schwarzen Tag wird außerdem bekannt, dass Ammon, der einzige Verbündete, aufgerieben, der Fürst geflohen sei und die Ammoniter unter sicherem Geleit in das Gebirge Kauran zögen, wo sie sich neu anzusiedeln hätten. Das Finale bricht an. Noch schließt sich manche Lücke, weil der Feldraum eng geworden ist. Es gelingt Fürst Jizri, Agratano samt seinen letzten Reitern einzukreisen. Jizri steht auf einem mehrere Meter hohen Wall und ruft hinunter. Ergebt euch! Es geschieht euch nichts! Keiner wird getötet! Man stutzt. Das ist der Augenblick, wo man den Vorderen überwältigt. Agratano, ganz verzweifelt, zückt sein Schwert, um sich hineinzustürzen. mit ein paar Riesensprüngen eilt Fürstizri selber hin, kann ihm noch das Schwert entreißen und keucht außer Atem. »Halt! Ich mag nicht ehrlos leben«, stöhnt Agratano. »Nie glaubt Jabin, dass ich mich nicht ergeben habe.« »Sei beruhigt«, erwidert Jizri. »Seine und Siseras Tage sind gezählt, nicht durch uns, das sei gewiss. Dich ruft unsere Richterin. Schon vor dem Kriege gab sie den Befehl, dich zu schonen und zu ihr zu bringen, denn du bist es wert.« »Wer? Euren Ersten erkenne ich nicht an, nicht das israelische Gericht. Ich tat, was eines jeden Mannes Ehre ist, ich kämpfte für mein Volk.« »Du? Ja«, wird er unterbrochen, »nur nicht eures Königs Schergen, die uns den Garaus machen sollten. Wir haben jedermann geschont, soweit es äußerst möglich war. In diesem Krieg kannst du die Toten zählen, die es auf eurer Seite gab, und bei uns sind es noch weniger. Gib mir dein Schwert.« Der Fürst befiehlt es nicht. »Wenn du auch gefangen bist, wirst du dennoch freier sein als je zuvor. Du kennst unseres Gottes Güte nicht, lernst sie aber noch begreifen. Bitte, sei mein Freund. Willst du das?« Die Offenheit, der ein Ruf zugrunde liegt, verfehlt die Wirkung nicht. Zögernd streckt der Hauptmann seine Rechte aus. »Ein Dank ist jetzt verfehlt«, sagt er mit müdem Lächeln. »Lass mir Zeit.« »Gern. Tu dir aber nichts zuleide. Bald wirst du danken, dass der Weg dir so geebnet ward.« Agratano dreht sich um und sieht die meisten seiner Mannen schon entwaffnet, obendrein auch ohne alles Kriegsgeschrei. Verwundert schüttelt er den Kopf. Wer regiert nur dieses sonderbare Volk? Jizri liest ihm den Gedanken ab. Sie werden alle gut betreut. Du wirst zur Richterin gebracht. Also eine oberste Regentin? Jizri gibt zwei Ron den obersten Befehl, Agratano abzuführen. Das Geleit ist eine Ehre. Der Kanaaniter fühlt es wohl, wird aber aus der Sache nicht recht klug. Am gleichen Tag kann Barak seinen größten Sieg erringen. Jizris Vorstoß wahrgenommen, war er mit flinken Reitern weiter nordwärts vorgejagt. Von einer Höhe aus sehen sie Siseras Truppen aufgelöst entfliehen. Ein großes Banner weht. Also muss der Feldmarschall bei ihnen sein. Barak will ihn lebend haben, nicht aus Rache, trotzdem wegen einer alten Abrechnung. Denn Sisera war es, der Baraks Eltern töten ließ. Er befiehlt den Reitern aufzupassen, wohin der Heerwurm fliehen würde. Barak galoppiert zurück, berichtet Jizri von Siseras Flucht und bittet, ihn mit der Verfolgung zu betrauen. Das wird gestattet, weil sich auch die Israelen samt den Flügeln immer mehr zusammenziehen und der erst weit gestaffelte Halbmond einem vollen gleicht, kann Barak so viel tausend Schaften nehmen, wie er für die letzte Phase nötig braucht. Am Abend zieht er Sisera auf dem Fuße nach. Nur die Nacht gibt eine Pause, aber schon in aller Frühe, noch wallen dichte Nebel in dem Tal, hat er einen langen Schwanz der Feinde abgezwickt. Wenige entkommen. Kopf und Mitte des zerrissenen Heeresteiles spritzen auseinander. Die meisten werfen ihre Waffen weg. Einige kämpfen auch erbittert, und noch manche Blutspur zeichnet diesen schlimmen Weg für Kana an. Zwei Obere schlagen sich zum Feldherrn durch, verhelfen ihm zur Flucht und pflanzen dessen Bannertuch woanders auf. Am Mittag ist die Truppe überwunden. Barak findet keinen, der den Feldmarschall verrät. Siseras Offiziere führt man gesondert ab. Die verwegensten Gesellen Baraks stürmen weiter. Ein Greis, zerlumpt, verhungert, hockt am Weg, offenbar aus Angst geflohen. Als Barak näher kommt und dessen Blöße sieht, hüllt er ihn mit seinem Mantel ein. Des alten Lippen lallen. »Wer bist du? Warum gibst du mir die Gabe? Ein Kanaanite, sicher nicht. Jabin, möge ihm die Welt verzeihen, wenn sie kann, hat für uns Arme nie gesorgt. Und Israel soll grausam hausen, wie mir zugeflüstert worden war. Deshalb wollte ich in eine Höhle flüchten, nur verließ mich hier die Kraft. Oder was willst du von mir, weil du deinen Mantel hergegeben hast? Trink und iss. Barak gibt ihm Brot und Wein. Ich will nichts von dir, nur eine Frage stelle ich. Vorher aber sei gesagt, Israel bedenkt die Armen von ganz Kanaan. Dich hat man belogen, und wer weiß, wer indessen deine Hütte nahm. Ich bringe dich zurück, warte hier auf mich. Nun sage mir, wohin hat Sisera sich gewendet? Er muss dieses Wegs gekommen sein. Nicht wissend, wer der Frager ist, jedoch angerührt von dessen Freundlichkeit und weil er seine Hütte wieder haben soll, sagt er ohne Arg. Die Sonne stand inmitten, er meint mittags. Da floh er hier zu Fuß vorbei. Am Eingang dieses Weges sprang er von seinem Wagen ab, mit dem der Lenker rasch von dannen stob. Der Feldherr ist allein und ohne Rüstung. Wohin? Barak gibt dem Alten eine Münze. Der steckt sie hastig ein. Ich kann's nicht wissen, aber er und Heber, ein Kenitter, sind befreundet. Noch 2 Stunden Ritt bis zum Talausgang, dann rechts den breiten Weg. Da steht ein weißes Haus, möglich, dass er dorthin floh und Zuflucht sucht. Dank dir, lieber Alter. Ein Wink und die Reiter sitzen hurtig auf. 2 bleiben zu des Kreises Schutz zurück. Warte hier auf mich, sagt Barak und prescht los. Sie finden den genannten breiten Weg nach rund 3 Stunden auch des Hebers Haus. Bei ihrer Ankunft tritt ihnen eine Frau daraus entgegen. Sie ist sehr schön und gut gekleidet. Es ist Jael, Hebers Weib. Ohne Scheu geht sie auf Barak zu und sagt, »Sei gegrüßt, Held von Israel! Heber hat gehofft, dir in seinem Hause deinen Feind zu übergeben.« Die Israelen glauben es. Keiner ahnt, dass Heber seine Fahne nach dem Winde richtet. Jaels Augen funkeln. Wir warteten auf Israel, damit es bei uns besser werden sollte. Eure Armen warten nicht, aus großer Furcht vor uns, ihnen eingetrichtert. Nicht so schlimm, tut Jael nebensächlich, aber das, Sisera ist zu mir geflüchtet. Er ist hier? Wo? Komm und sieh, sagt Jael stolz. Sie geht voraus. Barak und ein Teil der Männer folgen. Im Haus liegt einer zugedeckt. Er schläft, denkt Barak voller Mitleid. Ach, der Feind ist auch ein Mensch. Jael schlägt das Tuch zurück. Da fährt Barak jäh zusammen. Von der Schläfe sickert Blut. Ein dünner Dolch, einem Nagel gleich, steckt drin. Triumphierend stellt sich Jael an die Seite. Wer hat das getan? Ich, frohlockt sie laut. Hebers Lob und Jabins Lohn sind mir gewiss. Du, Held Israels, sollst. Mich wundert, dass ein Weib das fertig bringt. Lasse dich von deinem Mann beloben, aber Jabin wird es wie Sisera gehen, ermordet durch sein Volk. Begrabe ihn, er hat ein Grab verdient. Der? Schrillt sie. Er hat deine Eltern umgebracht und wollte Israel. Halt, ruft Barak streng. Jede Ungerechtigkeit wird überprüft. Woher weißt du, dass Sisera meine Eltern töten ließ? Die Wahrheit. Das Weib erbleicht. Heber hatte bald erkannt, dass sie diesen Krieg verlieren würden. Er war mit Schuld am Mord von Baraks Eltern, deren Hab und Gut an Jabin fiel. Für Hebers und Siseras falsche Zeugenschaft musste Jabin vom Geraubten viel bezahlen. Jetzt hatte Heber und die Jael Angst. Würden Jabin und Sisera abgefangen, käme manches an den Tag. Viele Schuld der großen Kanaans, an der Spitze auch ein Heber. Jael war entsetzt, als Sisera zu ihr kam. Um ihren Mann und sich zu retten, darum hatte sie getötet. Heber hält sich anderwärts versteckt. Ein Lichtgeist öffnet Baraks Augen. Er sieht das Tatmotiv, die Angst, und dass Jael Barak deshalb an sich fesseln will, um ihn zu erpressen, sie und Heber freizulassen. Er stellt noch einmal seine Frage. Jael trotzt. Ich weiß es nicht. Heber sagte, es sei falsch gewesen, den hohen Würdenträger Abinoam, deinen Vater und sein Weib, zum Tod zu richten. Du lügst! Beinahe hätte er das Weib geschlagen. Wer verstünde nicht, wenn Groll dem Sohne der Ermordeten die Besinnung raubt? Er reißt sich zusammen. In Jael lodert heller Hass. Das soll der Pfand bezahlen. Er aber redet wie ein alter Seher. Du hast mit dem gehalten, darum hast du ihn gemordet und weil ihr mit ihm am Reichtum meiner Eltern reich geworden seid. Begrabe ihn. Der Mörder soll sein Opfer in die Grube tragen. Was dir davon erblüht, wirst du erleben. Ich lasse eine Hundertschaft zurück, bis Heber kommt, er ist mein Gefangener. Barak wendet sich gleich um. Jael droht ihm nach, einen Fluch auf ihren blassen Lippen. Der fällt auf sie zurück. Nach der Beerdigung wird sie ruhelos. Sisera, ihr vertrauend, dass sie ihn verstecken möge, steht als Gespenst vor ihrem Blick. Als Heber festgenommen wird, geht sie irre, bis sie nicht mehr wiederkommt. Auf dem Rückritt wird Siseras Wagen und sein Banner Barak jubelnd zugeführt. Er schenkt beides zu El Cambinus. Er will kein Raubstück von den Mördern seiner Eltern. In Kanaan hebt die Richterin jetzt das Recht empor. Dazu bedarf es eines vollen Jahres. An jenem Tag, an dem Sisera stirbt, begräbt man noch die letzten Toten, Freund und Feind. Da liegt einer, das Kleid zerfetzt, das Gesicht zerstört. Jabin. Kanaaniter haben es getan. Die Ärgsten hat der Herr gerichtet, durch den Tod von ihrer Bosheit weggerichtet. Nun kann Deborah ihrem Land und allen Stämmen, wie es Gott ihr aufgetragen hat, den Frieden bringen, Tränen trocknen, Leiden lindern, einen guten Aufbau sichern, wie es wahre Menschenliebe und die Menschenpflicht erheischt.